früher gerne Tischtennis gespielt oder spielt immer noch gern Tischtennis. Wir haben also zwei Tischtennisbälle mitgebracht. Ist ja enorm, mit was für einer Geschwindigkeit die so über den Tisch flitzen, aber auch ziemlich zerbrechlich sind, oder? Also ruckzuck ist man draufgetreten und hat eine Delle drin. Das kann man sogar mit dem Daumen hier so einfach reindrücken, schon wieder eine Delle drin. Es geht einfach viel schneller, als man denkt. Als ich ein Kind war, habe ich gedacht, ich lege den einfach zurück in den Schrank. Dann erholt er sich ein bisschen und hinterher ist er wieder gut. Hat nicht funktioniert, wie man sich denken kann. Der hat immer noch eine Delle gehabt und dann fliegen sie einfach nicht so gut, wenn sie eingedellt sind. Aber es gibt einen guten Trick, wenn man die rauskriegt. Nicht nochmal nachdellen versuchen, das habe ich auch schon oft gemacht. Meistens haut man eine zweite Delle direkt nebenan. Ihr seht es, gell, hier sind Dellen drin. Wir machen die jetzt raus. Ach guck, eine Delle ist sogar von alleine raus, auch schön, aber die andere ist immer noch drin. Wie kriegt man die Dellen raus aus so einem Tischtennisball? Ja, Biber? Richtig, heißes Wasser, deswegen ist das hier vorhin schon mal angemacht worden. Ich habe hier heißes Wasser dabei. Wenn jetzt alles gut geht, brauche ich nur nicht mal die rauszuholen, weil es so heiß ist. Ihr müsst mir glauben, dass sie danach gut sind. Ja, da tut sich schon ein bisschen was. Ich schwenke noch mal ein bisschen rum. Wir können auch noch ein bisschen abwarten. Ich schütte noch mal ein bisschen drüber. Und ich hole sie nachher raus, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, weil ich habe echt ein bisschen Angst, die jetzt da rauszuholen. Genau, also wenn alles gut läuft, bam, ist die Delle raus. Warmes Wasser, heißes Wasser, um genau zu sein. Ich dachte, die Tischtennisbälle sind auch ein gutes Bild für uns Menschen. Wir sind ja auch manchmal ganz schön eingedellt, das ist einfach so. Da gibt es Verletzungen, da gibt es einfach Dinge, die schiefgelaufen sind, dass wir Dellen und Macken haben. Manche Leute verkaufen sich ganz gut mit den Macken und sagen, das sind Special Effects. Aber wir alle wissen doch, also so Macken, die möchten wir eigentlich loswerden. Und so wie das mit dem heißen Wasser ist, brauchen wir Wärme. Brauchen wir Liebe, brauchen wir Menschen, die uns annehmen, so wie wir sind, die in uns investieren, die mit uns einfach unterwegs sind. Wir brauchen Freunde. Freunde helfen uns, dass wir heiler werden, dass wir in der Persönlichkeit reifen, dass wir mehr zu dem werden, was wir sein sollen, damit es auch wieder etwas runder ist und runder läuft. Manchmal denken wir, ach, das reicht doch, Jesus und ich, wir zwei, wir kriegen das schon hin. Der kann doch alles an mir machen und mich verändern und mich gut machen und die Decken, die Dellen und das einfach rausmachen. Ja, könnte er. Und manchmal macht er es auch durch ein Wunder. Aber die allermeiste Zeit will er, dass andere Menschen für ihn diese Wärme ausstrahlen. Mir diese Wärme geben, damit ich mich wieder entfalten kann oder dass ich wieder heiler werde, dass die Persönlichkeit reift. Das ist das, was ich bekomme, aber er will gleichzeitig auch, dass ich so jemand bin, der diese Wärme ausstrahlt, damit andere Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Sein wieder besser werden oder wieder heiler werden. Freundschaften sind existenziell fürs Leben. Und besonders Freundschaften unter Christen haben was ganz Besonderes, weil in dieser Wärme, die wir da miteinander teilen, Gott ist. Gott ist gegenwärtig, haben wir eben gesungen, und er ist in diesen Beziehungen gegenwärtig, wenn das Beziehungen sind, wo Christen im Spiel sind. Das ist was ganz Besonderes. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe Beziehungsweise und heute das Thema zwischen Freunden. Und wir möchten eintauchen in ein Netzwerk von Beziehungen, von Freunden, einfach mal reinschauen, wie die das so gelebt haben und wie sie voneinander profitiert haben. Wir lesen aus Apostelgeschichte 18. Da heißt es, als Paulus nach Korinth kam, da lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Rom gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er von Beruf Zeltmacher. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen, der Messias, auf den ihr wartet, ist Jesus. Ich möchte ein paar Beobachtungen teilen, klingt vielleicht gar nicht so unspektakulär oder klingt gar nicht so spektakulär, was wir hier lesen, ist eher unspektakulär. Aber es ist gut, immer mal wieder hinzugucken, wie wir ganz bewusst Beziehungen leben. Vieles von dem wissen wir, aber wir vergessen es auch. Und viele Beziehungen, die plätschern so dahin und irgendwie fehlt da die Dynamik, ist der Drive raus. Es ist gut, wichtig und Gott wichtig, dass wir gute, gesunde Beziehungen pflegen. Mein erster Punkt ist, Freundschaften brauchen Begegnungsfläche. Ja, meine Güte, was erzählst du da? Das ist doch total normal, sagen wir uns. Ja, es ist normal, aber es bedeutet auch, sich aufzumachen. Klar braucht es Begegnungsfläche, dass aus Fremden Freunde werden, dass man sich über den Weg läuft, dass man miteinander in Kontakt kommt. Sonst findet gar keine Basis statt oder ist gar keine Basis gegeben, dass überhaupt jemals eine Freundschaft daraus wird. Nicht wenige Leute wünschen sich tiefe Freundschaften, sie beten für tiefe Freundschaften und dann warten sie. Und sie warten und es passiert gar nichts, weil sie sich nicht selber aufmachen. Es braucht auch von uns dieses Momentum, sich aufzumachen, Begegnungsfläche zu schaffen. Ganz oft hat es auch mit einem Ortswechsel zu tun, wie bei Paulus hier. Losgehen, auf jemanden zugehen, Kontakt aufnehmen, aus dieser Komfortzone rausgehen, aus diesem Sofa oder aus dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Man muss nicht einen Ortswechsel gleich mit einem Umzug verbinden, dass man in ein anderes Land oder in eine andere Stadt zieht oder in eine andere Gemeinde geht, um Kontakt zu finden, sondern manchmal reicht es auch einfach, aus dem Umfeld, in dem ich mich sozusagen reingesetzt habe, es mir bequem gemacht habe, auch mal rauszugehen. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Nicht mit den gleichen Leuten, wo schon Kontaktfläche da ist, zu reden, die man eh kennt, sondern einfach mal sich aufzumachen, neue Leute kennenzulernen. Vielleicht ist da jemand dabei, der ein guter Freund werden kann. Oder für den ich ein guter Freund werden kann. Einfach mal die Augen aufmachen, nicht nur im gewohnten Umfeld stehen bleiben. Ich möchte es auch besonders denen ans Herz legen, die neu in der Gemeinde sind oder noch nicht so lange da sind. Manchmal denkt man, boah, ist gar nicht so einfach, hier reinzukommen. Und es ist auch nicht so einfach. Es sind zwar viele Leute, aber mit einzelnen Leuten dann auch wirklich zu connecten, das fällt uns manchmal schwer. Da brauchst du einen langen Atem. Aber nicht nur warten, dass jemand auf euch zugeht, sondern gerne auf die anderen zugehen. Das lebt davon, dass Kontaktflächen entstehen, wo zwei aufeinander zugehen. Vielleicht auch einfach mal mitarbeiten in einem Team oder sich bei einem Seminar anmelden, wo eben auch eine überschaubare Gruppe von Menschen dabei ist, in einer Kleingruppe mitmachen. Wanderung, habe gestern Fotos gesehen, ihr habt super Sonnenschein gehabt, ich war richtig neidisch auf euch. Aber in dieser Gruppe zum Beispiel unterwegs sein und da einfach andere kennenlernen. Es gibt Möglichkeiten, Kontaktflächen sind da, wir müssen sie nutzen von beiden Seiten. Und manchmal hilft Gott auch nach und das ist das Schöne und das ist, glaube ich, das, was hier auch beim Paulus geschieht. Durch Lebensumstände, dass wir uns in Bewegung setzen müssen, obwohl wir es vielleicht gar nicht vorhatten. Bei Paulus war es so, er geht in eine fremde Stadt und seine Freunde sind nicht dabei. Wir lesen später von Paulus und von Silas und von Timotheus, die dazukommen, aber die waren in dem Moment nicht da und er brauchte Arbeit. Also musste er sich aufmachen und vielleicht wäre es ihm bequemer gewesen, wenn er mit seinen Freunden unterwegs und unter sich geblieben wäre. Obwohl der Paulus war nicht so der Typ, der sowieso unter sich bleibt. Er hatte ja einen Auftrag, er wollte Menschen für Jesus erreichen. Aber das konnte er nicht alleine. Und jetzt war er alleine in dieser Stadt und jetzt gibt es diese Kontaktfläche. Er trifft auf Aquila bei der Arbeit, der ist Zeltmacher, also Sattler, hätte man früher gesagt, und heute vielleicht jemand, der in der Lederverarbeitungsbranche tätig ist, was auch immer man da heute macht. Die beiden werden Kollegen, der Aquila wird sein Chef und noch mehr sein Freund. Und er nimmt ihn gleich mit heim und die Frau Priscilla, sie werden zu dritt Freunde, er lebt dort 1,5 Jahre bei ihnen. Eine Freundschaft, die sein ganzes Leben hält. Immer wieder in seinen Briefen erwähnt er die beiden oder lässt sie auch grüßen, wenn er unterwegs ist. Und es scheint so, als wenn Gott hier nachgeholfen hat und eine Freundschaft gestiftet hat, die einfach für beide Seiten wichtig war. Und das ist mein zweiter Punkt. Freundschaften sind ein Geschenk Gottes. Eine gute Freundschaft ist ein Geschenk. Das dürfen wir wirklich auch so sehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und da ist es gut, dass Gott nachhilft. Man kann es selber nicht erzwingen durch Gebet. Man kann dazu beitragen, indem man die Komfortzone verlässt. Aber das Gute ist, wir dürfen auch damit rechnen, dass Gott im Hintergrund Fäden zieht. Und so hat er es hier gemacht. Und der Paulus brauchte das. Gott wusste das. Der Paulus war ausgelaugt. Er kam aus Philippi, da war er ausgepeitscht worden, durch ein Wunder aus dem Gefängnis freigekommen. In Thessaloniki ist er durch einen Mob fast fertig gemacht worden, gesteinigt worden. Er konnte in die Nachbarstadt fliehen, nach Borea. Da sind sie auch noch ihm nachgefolgt und haben ihm nach dem Leben getrachtet. Seine Kollegen, die zwei, der Silas und der Timotheus, sind in zwei Gemeinden geblieben, um sie weiter vor Ort zu stützen und zu unterstützen. Und er ist weitergezogen. Er war alleine. Er war ausgepowert. Er war auf Missionsreise gegangen. Er wollte was bewegen und da ist auch einiges in Bewegung gegangen. Aber jetzt hing er durch. Er brauchte jemanden, der ihm gut tut. Und das waren die beiden. Gott hat zur richtigen Zeit Freunde geschenkt. Wahrscheinlich konnten Aquila und Priscilla deshalb diesen Reisenden so gut verstehen, weil sie selber 2 Jahre vorher erst geflüchtet waren. Etwa 49 nach Christus hatte Claudius alle Juden aus Rom weggejagt, weil die sich gestritten haben über Christus, über Jesus praktisch, ob der der Richtige ist oder nicht. Und da gab es richtig Stress und dann hat gesagt, alle Juden raus, mir reicht's. Und wer geblieben ist, wurde festgenommen oder gar hingerichtet. Und die beiden sind geflohen, hatten nicht viel, mussten neu anfangen, haben ihr Haus wahrscheinlich unter Wert verkauft, fangen bei Null an. Sie wissen, wie sich das anfühlt, fremd zu sein, neu anzufangen, keine Freunde zu haben. Und jetzt kommt dieser Paulus und das matcht. Das passt zusammen. Alle drei spüren, das passt. Eine wunderbare Verbindung. Und sie spüren, da ist mehr als nur ein menschliches sich verstehen, dass die Chemie passt. Hier ist Gott im Spiel. Ich habe das selber oft erlebt, war in einigen Ländern unterwegs, kann die Sprache nicht, kennt die Kultur nicht, aber es ist erstaunlich, schon vom Flughafen weg, wenn man abgeholt wird oder wo man hinkommt, man spürt bei anderen Christen eine Verbindung, das ist einfach, das ist Wahnsinn. Also man spürt sofort, wir gehören zusammen. Ich habe eine Szene erlebt, da war ich auf einem Schiff von Timor nach Java, 2 Tage, und da habe ich 2 Leute kennengelernt, Christen, Indonesier. Und ich habe sofort gemerkt, wie ich denen vertrauen kann. Ich bin da an einer Stelle an Land gegangen. Ich habe gesagt, könnt ihr bitte auf meinen Geldbeutel, auf meinen Reisepass, auf den Computer aufpassen. Ich möchte mal ganz gerne hier an Land gehen. Hatte einfach aber Angst, dass die Sachen dann verschwinden. Und wie ich zurückkam, sagte ich, boah, das war eine Ehre, dass du mir die Sachen anvertraut hast. Da habe ich gesagt, hey, es war für mich überhaupt keine Frage. Ich wusste, dass wir Geschwister sind, dass wir zusammengehören. Das war jetzt keine große Freundschaft daraus entstanden, diesen ihres Weges gegangen. Ich meine es, aber da habe ich diese Verbindung gespürt, wie sowas ist. Oder auch mit der Gemeinde aus Texas. Das erste Telefonat, Videocall. Die Gemeinde, die hier jetzt schon dieses Baseball Dance and Cheer Camp schon 2 Mal gemacht haben, jetzt im Sommer wiederkommen werden. Wir hatten einen Videocall und wir haben einfach gemerkt, es passt. Da ist eine innere Verbindung, dass wir zusammengehören. Und das ist Gott, der in so einer Freundschaft unter Christen was ganz Besonderes stiftet. Wohl wissend, dass wir uns auch enttäuschen können. Die letzte Predigt hat es klar gemacht, wir können einfach auch einander schuldig werden. Wir werden das und wir brauchen Vergebung. Und trotzdem liegt in Freundschaften ein wunderbares Potenzial, gerade auch in christlichen Freundschaften. Nicht nur warten, sondern aufmachen, Begegnungsflächen suchen und schaffen und Gott bitten, dass er hilft, damit das wirklich zustande kommt, dass solche wunderbaren Freundschaften entstehen. Ich möchte an der Stelle einfach mal eine Minute Zeit lassen, um Gott Danke zu sagen. Jeder für sich in seinem Herzen. Danke für einen guten Freund. Oder vielleicht ist jemand da, der die Sehnsucht hat nach einem guten Freund. Dann einfach dafür beten. Oder vielleicht denkt jemand gerade, Mensch, da war eine Freundschaft schon mal besser. Die prickelt gerade nicht mehr so. Irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Dann jetzt einfach dafür beten. Aber Gott einfach das Herz ausschütten im Dank und auch in der Sorge zu diesem Thema. Wir nehmen uns 1 Minute Zeit. Jeder für sich. Jesus, du hast unsere Gebete gehört, unsere Sehnsucht nach mehr von dir, aber auch mehr von Freundschaft und auch nach mehr von dir in deiner Freundschaft. Danke für die guten Freunde, die wir haben. Siehst aber auch den Schmerz, den einige haben, die genau das vermissen. Ich bitte dich, dass du dieses Gebet erhörst und dass du Gelegenheiten schenkst, dass gute, tiefe Freundschaften entstehen. Amen. Ein dritter Punkt. Freundschaften dienen dem anderen. Auch das kommt hier in diesem Text raus. Ich habe beim Lesen gestutzt, als ich den Text gelesen habe. Da heißt es nämlich, nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus seine ganze Zeit der Verkündigung des Evangeliums. Die werden jetzt alle zusammen Freunde, also Aquila und Priscilla und die 2 jetzt, die dazugekommen sind. Interessant ist aber, was jetzt hier steht, offensichtlich haben die beiden ab jetzt das Geldverdienen übernommen. Der Paulus hat ja für seinen Unterhalt gesorgt und am Wochenende ist er in die Synagoge gegangen. Aber jetzt kann er fulltime verkündigen, weil seine Freunde, weil die Mitarbeiter für ihn diesen Job übernehmen. Interessant, wie man hier sieht, wie der eine dem anderen dient, beziehungsweise zwei dem einen dienen, damit sie aus dem Gehalt von zwei zu dritt leben können. Silas und Timotheus, die haben verstanden, was Teamarbeit ist. Sie möchten Ermöglicher sein für die anderen. Sie wollen, oder für den anderen in dem Fall. Sie haben einen gemeinsamen Auftrag. Sie sind auf Missionsreise, Missionsreise Nummer zwei. Und für sie ist klar, das Ziel, das erreichen wir dann, wenn die Gaben richtig eingesetzt werden. Und der Paulus hatte die Gabe, zu reden, zu erklären. Und sie konnten den Lebensunterhalt beisteuern. Sie treten bewusst in den Hintergrund, während der Paulus in den Vordergrund treten kann. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das mit vielen Menschen hier in der Gemeinde auch so ist, die in den Hintergrund treten, die vieles im Hintergrund machen, damit andere im Vordergrund was machen können. Was nicht besser ist, aber was ermöglicht wird durch die, die im Hintergrund arbeiten. Das geht vom Putzen über Weihnachtsbuden aufbauen, das Gebet im Kämmerlein. Das sind viele Dinge, die im Hintergrund passieren. Auch unser Vorstand, der sich um das ganze Administrative, alles Rechtliche, alles drumherum kümmert, damit die Gemeinde läuft, damit wir als Hauptamtliche unseren Job gut machen können, mit Predigen und mit dem mit Beziehung pflegen, mit dem Betreuen, mit dem Begleiten von Menschen. Vorletzten Sonntag war es, ich wollte noch kurz was aus dem Gebetsraum holen, da waren noch die zwei jungen Beter dort und dann dachte ich, ja Mensch, dann lass doch mal gerade für deine Schulter beten. Die zwickt mich seit 3 Monaten und ja in der Entzündung drin. Na, ich sage, komm, betet doch bitte für mich. Und ich muss sagen, danke für das Gebet, es hat mir unheimlich geholfen. Ich bin 90% wieder gut. Nachdem vorher 2,5 Monate das in Ameisenschritten ging, hat das wirklich einen Unterschied gemacht. Gebet, das sind die, die im Hintergrund arbeiten, man sieht sie oft nicht. Wir hören sie nicht, aber Gott hört sie und das macht einen Unterschied. Deswegen dieses Ermöglichersein, jeder durch die Gabe, die er hat, durch seinen Beitrag in der Gemeinde, für die Gemeinde, damit die Gemeinde den Auftrag hier in Heidenheim wahrnehmen kann, im Reich Gottes wahrnehmen kann. Herzlichen Dank für jeden, der Ermöglicher ist. Bitte dranbleiben. Und wer es vielleicht noch nicht ist, überlegen, was ist mein Part? Wie kann ich meinen Part beitragen zu dieser Freundschaft oder zu dieser Familie, die wir geworden sind? Andersherum ist auch interessant. Der Paulus, der sagt einmal zu der Gemeinde in Philippi, ich suche die Frucht, dass sie euch reichlich angerechnet wird. Das heißt, ich gebe Gas, ich hau mich rein, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie im Glauben fest werden. Nicht damit ich groß dastehe, nicht damit ich hinterher vor Gott stehe und sage, guck mal Gott, die habe ich alle mitgebracht, sondern damit ihr gut dasteht, weil die habt ihr gewonnen durch mich in dem Fall, sagt er. Weil jeder hat seinen Beitrag getan, das heißt, wir ernten gemeinsam. So ist es auch bei uns in der Gemeinde. Auch der, der im Hintergrund arbeitet, der vielleicht gar nicht viel von der Ernte wahrnimmt in dem Moment. Wenn ihr vor Gott steht, dann dürft ihr euch genauso mitfreuen, dann habt ihr genauso Anteil an jedem von dem, was geschehen ist hier in der Gemeinde oder wo auch immer ihr euch eingebracht habt. Es gibt einen Lohn dafür. Dieses Prinzip des Ermöglichens, das haben Aquila und Priscilla persönlich als Ehepaar gelebt. Sie haben das verinnerlicht. 6-mal wird von ihnen im Neuen Testament geredet. Aquila und Priscilla, Priscilla und Aquila, wechselseitig. Mal der Mann vorne, mal die Frau. 4-mal sogar wird die Frau zuerst genannt. Sogar, ich meine für uns okay, aber für damals besonders. Weil damals die Gleichberechtigung nicht so gelebt wurde. Weil man gerade auch im geistlichen Kontext oft sagte, der Mann hat mehr zu sagen. Aber hier merken wir, dass die beiden das auf Augenhöhe leben und dass die Frau sogar immer wieder bewusst, zum Beispiel von Paulus in diesen Briefen, zuerst genannt wird. Da war ein Teamcharakter, der herausgestrichen wird. Und auch in theologischen Fragen. Das war jetzt nicht, weil sie die gute Gastfreundin war sozusagen, sondern hier ging es auch um die theologischen Sachen. Dass sie zum Beispiel, als ein junger Evangelist zu ihnen kommt, der Apollos, in der Lehre diesen Apollos sozusagen ausbeulen. Oh, es sind immer noch ein paar eingebeult. Ich gucke mal gerade, die ist fast gut hier. Muss man doch noch mal heiser machen. Also manchmal dauert es einfach mit diesem Prozess, bis es wieder gut wird. Noch mal mehr reinschütten. Genau. Und da in diesem Kontext, wo der Apollos gelehrt wird, da wird gerade dort die Priscilla vorne weggenannt. Das heißt, sie hat wahrscheinlich mehr theologisch auf dem Kasten gehabt, um es mal so zu sagen, als ihr Mann, da wo sie ihm helfen, auf die Spur zu kommen. Für beide war das kein Problem, wer vorne steht oder wer hinten steht. Beide leben Glauben, Freundschaft und Ehe auf Augenhöhe. Ich möchte mal kurz auf den Apollos eingehen, weil ich das so exzellent finde, wie die beiden mit ihm umgehen. Ich möchte das auch nochmal hier gerade veranschaulichen mit diesem Tischtennisball. Die beiden merken, als sie den Apollos predigen hören, dass der voll on fire ist, der kann richtig Leute begeistern. Aber als sie genauer hinhören, merken sie, oh, da sind noch einige theologische Lücken. Das sind Zusammenhänge, die hat er nicht ganz verstanden mit Jesus. Aber dann stehen die nicht auf und sagen, hey, hör mal her, Veto, nicht gut, was du da machst, sondern sie laden ihn ein. Da entsteht eine Freundschaft. Und im Rahmen der Freundschaft erklären sie ihm manche theologischen Dinge. Sie beulen ihn sozusagen aus. In diesem Wasserbad der Wärme, der Liebe, der Zuwendung, dieses Beisammenseins, da wird dieses Ausbeulen, findet dieses Ausbeulen statt. In der Persönlichkeit und in dem Fall auch theologisch. Durch den Dienst von Apollos werden später unzählige Menschen zum Glauben kommen. Er wird in einem Atemzug in Korinth genannt mit Petrus und mit Paulus. Warum? Weil sie ihm auf Augenhöhe begegnet sind, weil sie ihm Wärme gegeben haben, Liebe gegeben haben, dass sie auch den Mut hatten, Fehler anzusprechen, da auch die Knackpunkte anzusprechen. Das ist mein vierter und letzter Punkt. Freundschaften brauchen auch den Widerspruch. Wir denken oft, man ist dann ein besonders guter Freund, wenn man alles durchwinkt, wenn man alles gut findet am anderen, wenn man ihn ermutigt. Und das ist auch so. Aber man muss manchmal auch hingehen und Sachen nicht nur ausbügeln, sondern auch ansprechen. Liebe bedeutet nicht, alles nur stehen zu lassen, sondern diese Wahrheit in Liebe auszudrücken und dem anderen auch zu zeigen oder zu sagen, wo es schwierig ist. Aber dafür brauchst du dieses warme Bad der Liebe, der Beziehung, wo man miteinander unterwegs ist, wo man auch Verantwortung für den anderen übernimmt und die vielleicht sogar auch einfordert von der anderen Seite und sagt, ich brauche das. Ich brauche es, dass du ab und zu mal genauer hinguckst oder in der Lebenssituation, dass wir uns auch gegenseitig auf dem Weg halten, dass wir einfach mehr Durchschlagskraft haben. Gute Freundschaften halten das nicht nur aus, sondern sie fordern das auch ein. Ich möchte abschließen, Freundschaften sind ein Geschenk Gottes. Sie sind wichtig, weil darin diese heilsame Wärme zu finden ist, die wir brauchen. Weil gerade bei christlichen Freundschaften Gott mit im Spiel ist, dass wir dort heiler werden können, dass unsere Persönlichkeit reift, dass unser Glaube stärker wird. Lasst uns neu für solche Freundschaften beten, sie auch bewusst suchen von unserer Seite und es uns auch von Gott schenken lassen. Freundschaften, in denen wir dem anderen helfen, über sich hinauszuwachsen, sich weiterzuentwickeln und selber auch entwickelt zu werden. Amen.